Jesus und die Sünder. Klaus hat das eben schon so gesagt, da habe ich erst im ersten Moment gedacht, was hat das mit uns zu tun? Wir sind doch keine Sünder mehr, oder? Aber Klaus hat das ja gerade erklärt, wir sind alle Sünder, also von daher gut, dass du da bist und mit zuhörst. Ich fange mal mit ein paar Beispielen an. Mit einem LKW auf einen Weihnachtsmarkt fahren, um möglichst viele Menschen zu töten. Kinder zu missbrauchen und an andere anderen Pädophilen anzubieten. Bei Geschäften mit dringend benötigten Masken Vermittlungsgebühren in Millionenhöhe abzukassieren. An unübersichtlichen Stellen überholen und sich und andere damit in Gefahr bringen. Direkt vom Bäcker zu parken und dabei den Verkehr zu behindern, weil man keine zehn Schritte gehen will. Es kommt vor, dass ich mich über solche Dinge richtig ereifern kann. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich kann mich da so richtig drüber aufregen. Manchmal vor allen Dingen um den letzten Punkt, weil das passiert immer in Jemke. Und ich denke manchmal, es müsste viel härter bestraft werden. Manchmal kommen die Leute sogar damit davon. Und da denke ich manchmal, unser Justizsystem ist in mancher Hinsicht ungerecht. Ich werde so in Gedanken, in meinem Inneren, ich werde zum Richter. Ich denke mir Strafen aus. Und dann fahre ich kurze Zeit später bei dunkelgelb über die Ampel oder mit fast 70 in eine Ortschaft rein und merke, der Heilige Geist hält mir einen Spiegel vor und sagt dann, so wer gibt dir denn eigentlich das Recht, über andere zu richten? Ich bin so froh, dass Jesus anders ist. Jesus ist nicht auf Strafe aus, sondern Jesus will Menschen zur Umkehr bewegen. Johannes 8, 1-5. Jesus aber ging zum Ölberg. Doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Stellen wir uns die Situation vor. Jesus ist im Tempel. Viele Leute vor sich. Er hält Bibelstunde. Das war eins der Dinge, die Jesus total gerne gemacht hat. Er hat das Alte Testament, die Tora, genommen und hat den Leuten vorgelesen und dann hat er es ihnen ausgelegt. Ausgelegt heißt, er hat ihnen die Bedeutung der Worte erklärt. Nicht alles war für sie gleich sofort verständlich. Das war üblich. Das war Gottesdienst. Ja, im Gottesdienst hat man sowas gemacht oder auch Bibelstunde. Und die Pharisäer haben das auch gemacht. Aber wir lesen mal an einer anderen Stelle, wenn Jesus das gemacht hat, die Leute waren begeistert, weil er es so erklärt hat, dass sie es auch verstanden haben. Sie haben begriffen, was Gott eigentlich damit meinte, was er da reingeschrieben hat. So. Sie liebten ihn dafür, dass er ihnen nicht nur Regeln mitgegeben hat, sondern die Bedeutung dahinter verständlich gemacht hat. Und auf einmal platzen die Pharisäer mitten in diese Versammlung rein. Mit einer verängstigten Frau. Und sie stellen sie mitten rein, so richtig, so dass alle sie sehen können. Und sie beschuldigen sie des Ehebruchs. Stellt euch mal dies vor, ihr seid diese Frau. Mitten, also ich sag mal, wenn ich jetzt jemanden nehmen würde, ich nehme jetzt keinen, ich wähle jetzt auch keinen aus, aber so jetzt hier mitten reinstellen und sagen, diese Frau hat Ehebruch begangen. Ich stell dich an den Pranger. Im Grunde genommen ist das schon die erste Verurteilung. Sie fragen zwar Jesus, was sollen wir mit ihr machen, aber dieses an den Pranger stellen, dieses mitten rein und sagen, so, diese Frau hat Ehebruch begangen. Das ist doch schon eine Verurteilung. Selbst wenn sie freigesprochen werden würde, behält doch jeder im Hinterkopf, die Frau hat Ehebruch begangen. Das ist doch die Frau, die Ehebruch begangen hat, oder? Vorverurteilung. Kennen wir sowas? Können wir selber? Wir lesen es auch oft genug in der Zeitung oder irgendwelchen, ne? So, das sind die, die das und das gemacht haben. Meistens wird dann das so ausgedrückt, rein juristisch ist das dann klar, so, sie werden angeklagt, das und das gemacht zu haben. Das heißt, sie sind noch nicht verurteilt, das steht noch gar nicht fest, ob das wirklich stimmt. Aber wenn man das dann so sagt, ja, sie werden angeklagt, das und das gemacht zu haben, ist in unseren Köpfen drin, ja, die haben das gemacht. So, und so steht diese Frau da, am Pranger, bloßgestellt. Es fehlte nur noch, dass sie sie nackt ausgezogen hätten und sagen, so, das ist die Frau, so haben wir sie gefunden, mit einem anderen Mann im Bett. Und so stellen sie sie dar. Das Warum und Wieso spielt für die Pharisäer überhaupt keine Rolle. Die fragen gar nicht nach, warum, wieso. Für sie Ehebruch, keine Frage, Urteil steht fest, klar. Dass sie Jesus überhaupt danach fragen, das ist, hat einen ganz anderen Hintergrund. Eigentlich wissen sie schon, was sie tun wollen. Das ist Formsache für sie. Sie wollen eigentlich nur noch die Bestätigung von Jesus. Ja, stimmt, steht im Alten Testament, also muss das so sein. Ja, aus unserer heutigen Sicht ist dieses Verfahren, was die Pharisäer da an den Tag legen, ziemlich rigoros. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das so machen. Aber das war der normale Vorgang. So ist man im Alten Testament, und das war noch immer Altes Testament. Das ist die Grundlage für alles, was sie getan haben, war Altes Testament. Das heißt, das Gesetz, was in den fünf Büchern Mose niedergelegt ist. So ist das Alte Testament im Grunde mit Sündern umgegangen. Ja, Sünde muss bestraft werden. Damit hat im Grunde Gott zum Ausdruck gebracht, wie gefährlich, wie zerstörend Sünde ist. Weil er die Strafe für die Sünde deutlich gemacht hat. Er hat gesagt, so, diese Sünde muss mit dem Tode bestraft werden. Und daran sieht man, was diese Sünde, welche Gefährlichkeit diese Sünde hat. Nicht alle Sünden wurden mit dem Tod bestraft, aber diese gehört zu den Todsünden. Das heißt, sie muss mit dem Tode bestraft werden. Übrigens nicht nur die Frau, sondern auch der Ehebrecher, auch der Mann. Der taucht hier nicht auf und man kann sich viel Gedanken darüber machen, warum, wieso, weswegen. Es steht hier nichts drin und ich versuche jetzt auch nicht irgendwas hineinzudeuten. Auf jeden Fall haben sie nur die Frau angeschleppt. Ehebruch, ich komme mal auf unsere Zeit, Ehebruch ist zwar bei uns auch keine Sache, wo man sagt, so, das können wir so machen, das ist normal. Aber anders als damals gehört Ehebruch eher zu den Sachen, wo man sagt, das ist Privatsache. Da sagen wir nichts zu. Ja, wir erklären das als falsch und als Sünde, aber wenn man da öffentlich drüber redet, dann klagt man nicht an. Das ist deren Sache, das ist Privatsache, da mische ich mich nicht ein. Es ist inzwischen normal geworden. Es ist nicht mehr, auch rein gesetzlich, juristisch, ihr wisst, was in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf Scheidung und so weiter, es gibt keine Schuldzuweisung mehr, Ehebruch muss da nicht mehr hervorgeholt werden oder, ja, es gibt da keine Strafe mehr für, rein juristisch gesehen, ja, sondern es ist Privatsache geworden. Und so gehen wir letztendlich damit um, verharmlosen im Grunde die Sache. So empfinde ich das. Vielleicht geht dir das anders, aber so empfinde ich das. Und ich sage mal an dieser Stelle, und da möchte ich darauf eingehen, Ehebruch ist nicht harmlos. Ehebruch zerstört eine Einheit. Etwas, was zusammengewachsen ist, wird auseinandergerissen. Ich erkläre das manchmal tatsächlich so. Ihr kennt siamesische Zwillinge. Die sind geboren und an manchen Stellen zusammengewachsen. Sie sind bei der Teilung der Eizelle nicht auseinandergegangen, sondern sind so weitergewachsen. Die sind richtig zusammengewachsen. Es gibt sogar innere Körperteile, die nur einmal vorhanden sind, also wo beide von profitieren. Ich habe sogar mal von einem siamesischen Zwilling gehört, wo das Gehirn zusammengewachsen war, aber die am Kopf zusammengewachsen war. So, und so stellt euch das mal vor, wie eine Einheit. Und Ehe soll genau dieses Bild, nicht das Körperliche, sondern das Seelische, wächst so zusammen wie eine Einheit. Und Ehebruch zerreißt das. Zerreiß mal zwei siamesische Zwillinge. Kannst du dir vorstellen, was das für Wunden gibt? Also Ärzte schneiden sie, wenn das irgendwie geht, auseinander und schließen die Wunde wieder und so weiter. Und das gibt schon Wunden, aber reißt das mal auseinander. Versteht ihr? Und das macht Ehebruch. Zerreißt eine Einheit. Das Ausmaß der Zerstörung ist auf den ersten Blick gar nicht sichtbar. Das sieht von außen her harmlos aus. Aber es offenbart sich mit der Zeit, was da alles mit zu tun hängt. Wie viel Hass dadurch entsteht, wie viel Auseinandersetzung, so wie viel Verletzung, wie viele Schmerzen, nicht nur bei dem Ehepaar selber, sondern bei Freunden, bei Verwandten, bei den Eltern, wenn Kinder da sind, bei den Kindern. Kaum zu fassen. Und das nur deswegen, weil man in einem bestimmten Moment der Versuchung nicht widerstehen konnte. Es fängt ja irgendwann irgendwo an. Meistens fängt es in Gedanken an. Und man konnte der Versuchung nicht widerstehen, ist darauf reingefallen und hat es getan. Oder vielleicht, es kann auch sein, man ist der Lüge aufgesessen, man kann es heimlich tun und es wird keiner bemerken. Es ist eine Lüge, es wird immer offenbar. Gott hat dieses Vergehen nicht umsonst als eine der schlimmsten Sünden gebrandmarkt und hat es mit der Todesstrafe belegt. Wie gesagt, beide mussten sterben. Sie sollten beide gesteinigt werden. Weil der Bund, ein Bund, den Gott gestiftet hat, den Gott gegeben hat, und dieser Bund dient dazu, einem Ehepaar zu schützen, zu bewahren, diese Einheit, die da entstanden ist, zu behüten. So, und deswegen diese harte Strafe, um jeden davon abzuhalten, das zu tun. Das ist der Grund dahinter. So, und außerdem sollte es das Ausmaß der Zerstörung, das in der Regel, wenn man das begeht, ja gar nicht sichtbar ist. Aber wenn man sich der Folgen bewusst wird, so, das bedeutet, wenn das offenbar wird, dass ich gesteinigt werde, dann sollte es davor abschrecken. So, das war der Hintergrund dafür, auch für diese Strafe. So, und auch wenn diese Strafe heutzutage nicht mehr vollzogen wird und auch keine Anklage mehr erhoben wird, deswegen habe ich das eben so deutlich gemacht, deswegen dürfen wir trotzdem Ehebruch nicht verharmlosen. Es soll uns bewusst sein, dass Ehebruch eins der schlimmsten Dinge ist, die wir einem anderen Menschen antun können. Und uns selbst auch. So, insofern hatten die Pharisäer allen Grund und eine Berechtigung dazu, einen Ehebruch offenbar zu machen. Und ja, die Art und Weise, da kann man drüber streiten. Aber ihr eigentlicher Beweggrund, wofür sie angetreten waren, das Gesetz, das heißt die Ordnung Gottes im Volk Israel aufrechtzuerhalten. Das heißt, das Volk immer wieder dazu zu bewegen, haltet euch an die Gebote Gottes. Das war eigentlich ihr Auftrag. Und den sollen sie ausüben. Und dazu gehört natürlich auch, Sünde aufzudecken und sie zum Vollzug zu bringen, also die Strafe im Grunde umzusetzen. So, das war ihre eigentliche und gute Absicht. Ja. Aber sie haben, und das ist das große Manko der bei den Pharisäern, es ging ihnen da mal nicht mehr um die Menschen. Gott geht es immer um die Menschen. Auch bei jedem Gesetz. Gott geht es immer um die Menschen, sie zu bewahren und zu behüten. Aber den Pharisäern ging es nicht mehr darum. Sie haben nicht diese Frau gesehen, nicht ihre Persönlichkeit, und haben auch nicht gefragt, warum, wieso, weswegen. Ihnen ging es nur noch ums Gesetz, um das Einhalten der Regeln. Hauptsache, die Regeln werden eingehalten, egal was mit den Menschen dabei passiert. Und das war ihr großer Fehler. Und in diesem Fall ging es nicht mal darum. In diesem Fall ging es um was ganz anderes. Und das lesen wir. Sie wollten nämlich Jesus eine Falle stellen. Ich lese mal weiter, nochmal den Vers 5 und dann bis 8. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Und mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker und wiederholten ihre Frage. Und schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Ich habe mir das eben mal ein bisschen bildlich vorgestellt. Fritz, darf ich dich mal eben nach vorne bitten? Ich muss mal ein Beispiel, muss mal was anschaulich machen. Fritz spielt jetzt den Pharisäer. Fritz, versuch mal so richtig Hass auf mich zu haben und so eine Geste, du brauchst jetzt nicht reden, sondern versuch mal eine Geste zu haben, so du wirst mich am liebsten erwürgen. So, was würde ich machen in dem Moment? Ja, er geht, bleib mal hier. Ja, also er steht so richtig angriffslustig da. Normalerweise meine Reaktion, er kommt angriffslustig auf mich zu. Ich bin ja zwar nicht ganz so groß wie Fritz, aber ein bisschen Kraft habe ich ja auch. Ja, also dagegen halten, oder? Würde ich machen. Was macht Jesus? Wow. Und dann malt er auf die Erde. Merkt ihr das? Er duckt sich weg. Versteht ihr? Da steht der große Kerl, will auf mich losgehen und ich duck mich weg. Er geht aus der Schusslinie. Danke, Fritz. Versteht ihr? Da können wir unheimlich was draus lernen, wie man mit Konflikten umgeht. Ich mache jetzt mal so ein kleines Nebenthema auf. Ich denke, jeder von uns kennt das, dass wir auch mal in Streit geraten, oder? Dass jemand uns angreift mit Worten, uns beschuldigt, Vorwürfe macht. Also wer verheiratet ist, kennt sowas. Oder? Es sei denn, ihr seid gerade 3 Tage verheiratet, dann ist das noch nicht so. Also ich denke, wir kennen das alle. Das heißt ja nicht, das bleibt so. Ja, das ist Ehe. Nein, das meine ich überhaupt nicht. Ja, ich habe gerade eben von Ehe, von Einheit gesprochen. Aber trotzdem, wir sind ja Menschen. Ja, wir gehen auch mal so. Und wir können hier an der Reaktion von Jesus ganz viel lernen. Wie geht man damit um? Die Pharisäer haben ihm eine Falle gestellt. Das heißt, und das will ich immer deutlich machen, worum es dabei geht, die Falle besteht darin, sie haben ihm eben gerade gesagt, im Gesetz steht, diese Frau muss gesteinigt werden. Und das steht im Gesetz, ganz eindeutig. Und das wusste Jesus. Jesus kannte das Gesetz in- und auswendig. Und er hat gesagt, könnt ihr mal nachlesen, Matthäus 5, in der Bergpredigt, dass nicht ein kleiner Punkt, nicht ein Strichlein vom Gesetz verloren gehen wird, sondern alles wird sich erfüllen. Das heißt, er kann das Gesetz nicht einfach mal aufheben und sagen, nein, das gilt für diese Frau nicht. Also er ist gebunden an das Gesetz. Außerdem sagt er von sich, ich bin der Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes, wenn er nicht nach dem Gesetz handelt, heißt das, er wird Gott ungehorsam. Also wenn Jesus jetzt diese Frau freisprechen würde, dann würde er sich total unglaubwürdig machen. Er würde sein ganzes Renommee, alles das, was er aufgebaut hat, womit er gehandelt hatte, das Wort Gottes, die ganze Autorität, die sich erarbeitet hat, würde in einem Moment vollkommen daneben sein. Das wussten die Pharisäer. So, also Jesus konnte nicht einfach sagen, so diese Frau ist unschuldig, lass sie gehen. Nein, er musste danach handeln. Also was bleibt ihm übrig? Er muss sie doch schuldig sprechen. Er muss sagen, so hebt die Steine auf und werft sie auf sie. So, das war die eine Position. Aber Jesus, und das wird hier eigentlich auch deutlich, Jesus ist doch nicht gekommen, um uns zu verurteilen. Jesus will uns vergeben. Johannes 3, Vers 17. 16 kennen wir wahrscheinlich auswendig, aber Johannes 3, Vers 17 steht, Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus ist gekommen, uns zu retten. Und wie kann er jemanden retten, der schon gesteinigt ist? Also er stand in der Verantwortung, diese Frau zu retten, Barmherzigkeit zu üben, die Sünden zu vergeben. Aber dann wäre er dem Gesetz untreu geworden. Versteht ihr? Das war die Zwickmühle, in der Jesus stand. Falle. Die Pharisäer hatten ihm eine Falle gestellt. So, das war der Vorwurf, das war dieser Angriff, ja, den Fritz eben so anschaulich gemacht hat, ja. So standen sie da und nur drauf lauernd, was macht Jesus jetzt? Jetzt haben wir ihn in der Falle. Jetzt können wir ihn anklagen als, du redest doch Müll. Ja, du bist doch Gott gar nicht gehorsam. Letztendlich bringen wir dich ans Kreuz. Aber wie reagiert Jesus auf diesen Vorwurf? Er duckt sich weg und hält den Mund. Er sagt nicht mal was dazu. Wenn ein Vorwurf kommt, eine Anklage kommt, und du widerstehst dieser Anklage und gehst, also ich hätte jetzt gesagt, ihr Deppen, ihr Pharisäer, ihr wollt Gesetzeshüter sein, ihr selber brecht doch das Gesetz überall und immer wieder. Ja, ihr seid doch Heuchler. So, das wäre so dagegenhalten, Gegenvorwurf, Widerstand leisten. Ein Vorwurf, der andere Vorwurf. Und je härter der andere Vorwurf wird, desto mehr prallen sie aufeinander. Was macht Jesus? Keinen Vorwurf. Das heißt, der Vorwurf geht ins Leere. Stellt euch vor, wie ein Faustschlag, wenn er auf ein Kind trifft, auf Widerstand stößt, dann wird er Schaden anrichten. Was macht Jesus? Er wird Sofakissen. Hau mal ein Sofakissen rein. Du spürst nicht so viel Widerstand, oder? Das geht ins Leere. Und du bist erstaunt. Ich dachte eigentlich, da kommt was. Da ist was im Weg. Und genauso geht es den Pharisäern. Sie hauen so richtig voll zu und merken, sie gehen ins Leere. Und sind erstmal erstaunt. So gehen wir, das heißt, Jesus gibt keinen Widerstand. Also ich reagiere nicht gleich aggressiv darauf, wenn mir jemand Vorwürfe macht, sondern ich halte erstmal die Klappe. Bei Vorwürfen, ich kann mir vorstellen, dass Jesus stinkesauer war auf die Pharisäer. Was die sich da einbilden und wie sie ihn da bloßstellen und in diese Falle gelockt haben. Ich spüre regelrecht, wie die Galle ihm hochkommt und wie die Emotionen anfangen und er sich überlegt, was kann ich dagegen tun. Bei Jesus wahrscheinlich nicht, aber mir wäre das so gegangen. Wenn ich in der Situation, mir wäre die Galle übergekocht. Ja, und dann hätte ich mir überlegt, was erzähle ich denen jetzt? Was habe ich für Argumente dagegen? Ja, wie kann ich sie im Grunde genommen schlagen? Gegenschlagen. Gegenschlag, zum Gegenschlag ausholen. Meine Emotionen kochen. Kennt ihr sowas? Wenn dir jemand was vorwirft, dann fangen doch deine Emotionen an zu kochen. Und ich sage dir, in so einer Situation sind die Emotionen, die Gefühle, der allerschlechteste Ratgeber. Wenn du da auf deine Gefühle hörst und nach deinen Gefühlen handelst, dann ist der Krieg im Gang. Mir ist das schon oft genug so gegangen, frag mal meine Frau. Und nicht nur meine Frau. Könnte ich vielleicht nicht vorstellen, aber ist so. So, als Jesus sich niederbeugt und auf die Erde schreibt, das heißt, er hält keinen Widerstand, er hält seine Gefühle unter Kontrolle. Er verschafft sich Zeit. Er reagiert nicht sofort, sondern er verschafft sich Zeit, seine Gefühle unter Kontrolle zu bekommen, dem Angriff auszuweichen, und er verschafft nicht nur sich selbst Zeit, sondern auch seinen Gegenüber. Auch sein Gegenüber, der ja auch voll Emotionen ist, verschafft er eine Verschnaufpause, darüber nachzudenken, was er da eigentlich macht. Also Zeit, nicht sofort zu reagieren, ist ein gutes Mittel, das Ganze unter Kontrolle zu halten. Der erste Schritt dazu. So, Jesus wusste natürlich, was er tut. Ich glaube auch, Jesus war diese Situation nicht Ausweg. Für Jesus war sie nicht ausweglos. Ja, für uns scheint dieser Konflikt, diese Zwickmühle ausweglos. Was soll er denn machen? Ja, macht er das eine, stellt er sich ins Unrecht, und macht er das andere, stellt er sich auch ins Unrecht. Also was soll er machen? Er wird sich bewusst, was seine Ankläger eigentlich wollen. Es ging ihnen nicht um die Frau. Die Frau war nur Mittel zum Zweck. Nichts mehr. Diese Frau hat sie auch überhaupt nicht interessiert. Es ging ihnen nur um Jesus. Um Jesus eine Falle zu stellen und Jesus fertig zu machen. Ihn bloßzustellen. Ihn an den Pranger zu stellen. Diese Frau war nur Mittel zum Zweck. Und genau da packt sie Jesus. Die Pharisäer wollten ihre Macht erhalten. Sie haben gemerkt, dass Jesus sie in Frage stellt mit all dem, was er tut, vorher schon. Sie fühlten ihre Macht zerbröseln. Und diese Macht wollten sie erhalten. Um diese Macht, um ihre Ehre, um ihren Einfluss auf das Volk, das wollten sie erhalten. Wir sind die Guten. Wir sind die Vorbilder im Volk. Wir halten das Gesetz und ihr habt auf uns zu hören. Das war so ihre Überzeugung. Und dann packt sie Jesus genau an dieser Stelle und sagt, wer von euch noch nie gesündigt hat, der werfe den ersten Stein. Was macht Jesus hier? Er stellt sie bloß. Aber er erniedrigt sie nicht. Genau anders wie die Pharisäer. Ja? Sie haben diese Frau mitten reingestellt, sie bloßgestellt und erniedrigt. Öffentlich angeklagt. Das macht Jesus nicht. Jesus stellt nur eine Frage. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also, aber es wird offensichtlich so, jeder muss sich diese Frage stellen. Und Jesus hatte die Autorität, dass jeder im Grunde auch eine ehrliche Antwort darauf geben musste. Da kamen sie nicht drum weg. Das heißt, er stellt sie bloß, ohne sie zu erniedrigen. Das ist nicht die Art von Jesus. Jesus will niemanden erniedrigen, aber er will aufdecken. Er will das, was im Herzen ist, aufdecken. Er stellt die Pharisäer in Frage, ohne sie anzuklagen. Auch interessant. Er klagt sie nicht öffentlich an. Ihr Pharisäer, ihr. Ne? Er hätte 1000 Beispiele gehabt. Wir lesen das an anderer Stelle. Da geht er sehr wohl drauf ein und wirft den Pharisäern auch Dinge vor. An dieser Stelle überhaupt nicht. Er klagt sie nicht öffentlich an, aber er stellt sie in Frage. Und er hält ihnen den Spiegel vor und misst sie an ihrem eigenen Maßstab. Was werfen die Pharisäer der Frau vor? Sünde. Ja, Ehebruch ist eine von ganz vielen Sünden. Macht das einen Unterschied, ob ich Ehebruch begangen habe oder jemanden beleidigt habe? Von der Zerstörung ganz sicherlich. Aber von den Folgen, ich werde sterben. Sünde wird immer uns zum Tode bringen. Nicht sofort, sondern am Ende, wenn wir vor Gott stehen. Wenn wir Sünde haben, wenn wir vor Gott stehen, dann werden wir sterben. Egal, ob das nur eine Beleidigung war oder Ehebruch, spielt überhaupt keine Rolle. Also die Folgen sind die gleichen. So, und er hält ihnen den Spiegel vor und misst sie an dem eigenen Maßstab. Bist du denn ein bisschen besser als die anderen? Ja, aber ich bin nicht mit dem LKW auf den Weihnachtsmarkt gefahren. Oder ich habe auch keine Kinder missbraucht. Aber du bist bei Rot über die Ampel gefahren. Und du richtest denjenigen, der vom Bäcker steht und nicht laufen will. Ist das ein bisschen besser? Das habe ich jetzt zu mir gesagt. Nicht, ihr macht sowas ja nicht. So geht Jesus mit Sündern um. Er klagt sie nicht an, er stellt sie nicht bloß, er erniedrigt sie nicht. Aber er hält ihnen die Wahrheit vor. So kenne ich Jesus, so geht er mit mir auch um. Ja, habe ich euch vorhin erzählt, der Heilige Geist hält mir den Spiegel vor, der klagt mich nicht an, aber erinnert mich. Er erinnert mich daran, wo ich gerichtet habe und zeigt mir, sag mal, Stefan, du bist doch kein bisschen besser. Und dann muss ich mein eigenes Urteil über mich treffen. Das macht nicht der Heilige Geist. Er gibt mir den Hinweis, damit ich mich selber richte und zur Erkenntnis komme, aufrichtig bin und sage, ja, ich bin schuld. Und dann kommt der nächste Schritt. Herr, vergib mir. Das ist das, was Jesus will. Herr, vergib mir. Das kommt jetzt. Vers 9. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Doch hör auf zu sündigen. Die Pharisäer sind von ihrer eigenen Schuld überführt worden. Sie waren ehrlich an der Stelle. Muss man ihnen hoch anrechnen. Sie waren nicht immer ehrlich, aber an dieser Stelle waren sie ehrlich. Vor Jesus hatten sie offensichtlich keine Traute zu sagen, so, ich habe noch nie gesündigt. Und ich weiß nicht, ob sie das im Blick hatten, was Klaus vorhin gesagt hat, dass es nicht um die Sünde geht, vom Bäcker zu halten oder ein Kind missbraucht zu haben, sondern es geht im Grunde schon darum, seit Adam und Eva sind wir von Gott getrennt und ehren Gott nicht als Gott. Das ist die eigentliche Ursünde. Und natürlich schaffen wir es nicht, jeder Verführung, jeder Versuchung standzuhalten. Also von daher gibt es auch noch jede Menge andere Verfehlungen, die wir begangen haben. Und ich glaube, an die haben die gedacht. Und je älter man ist, die Ältesten sind zuerst gegangen. Je älter man ist, desto mehr hat man gesammelt. Und je mehr ist einem passiert in seinem Leben. Wem geht es denn so, dass er noch nie irgendwas gemacht hat? So, sie werden sich dessen bewusst, ja, ich habe auch gesündigt, ich habe kein Recht, einen Stein aufzunehmen und diese Frau zu verurteilen. Sie gehen. Leider verpassen sie eine riesengroße Chance. Wenn ich erkenne, dass ich schuldig bin, dann kann ich entweder mit dieser Schuld leben, mein Leben lang einen riesen Rucksack mit mir rumtragen, oder ich gehe zu Jesus und sage, Herr, vergib mir meine Schuld. Und diese Chance verpassen sie. Sie sind zu stolz. Sie wollen Jesus nicht anerkennen. Sie wollen nicht, dass der Gottessohn ihnen die Sünde abnimmt. Diese Chance verpassen sie bis zum Schluss. Nach wie vor haben sie einen Hass auf Jesus. Sie sagen zwar jetzt, ja, wir haben die Schlacht verloren an dieser Stelle. Jesus ist geschickter gewesen. Er ist aus dieser Falle entwischt. Aber sie warten nur auf die nächste Gelegenheit, um Jesus die nächste Falle zu stellen, um ihn anzuklagen, um ihn aus dem Weg zu räumen. Und wir wissen, sie schaffen das. Am Ende schaffen sie das. Sie klagen ihn an, nur deswegen, weil er gesagt hat, er ist Gottes Sohn und sagen, es ist Gotteslästerung. Sie bringen ihn ans Kreuz, dass er getötet wird. Ihnen ist nicht bewusst dabei, dass sie die eigentliche Mission von Jesus damit erfüllen. Dass Jesus dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist, alle unsere Sünde auf sich genommen hat, die Strafe, unsere Strafe getragen hat und damit die Sünde vernichtet hat. Das war der Grund, warum Jesus gekommen ist. Warum er sagen konnte, ich komme zum Retten, zum Erlösen. Weil wir sollen die Strafe nicht tragen. Wir sollen nicht getötet werden wegen der Sünde, sondern er will uns die Sünde abnehmen. Das war seine eigentliche Mission. Und so hat er sie schon vor dem Kreuz gelebt. Nämlich Vergebung ausgesprochen. Ich will dir die Sünde abnehmen. Ich trage die Sünde an deiner Stelle. Jesus steht wieder auf. Die Ankläger sind weg. Er taucht aus der Versenkung wieder auf. Und stellt sich vor diese Frau. Und diese Frau, sie hätte doch jetzt die Gelegenheit. Stell dich mal vor. Sie ist jetzt, da ist keiner mehr da, der sie anklagt. Sie hätte alle Gelegenheit wegzulaufen. Aber sie muss doch die Anklage von Jesus jetzt fürchten. Der ist doch immer noch da. Er hat sie zwar sozusagen rausgehauen von diesen Pharisäern, aber letztendlich ist er doch auch noch da. Und sie wusste doch um diese, um das Gesetz. Ich glaube, dass sie von ihrer Schuld, da brauchte sie keiner mehr zu überzeugen. Da war sie überzeugt. Sie wusste, dass das Mist war, was sie gemacht hat. Sie könnte weglaufen. Aber sie steht. Sie bleibt stehen. Sie stellt sich dem Urteil von Jesus. Interessant, ne? Sie ist aufrichtig, ehrlich, bleibt stehen, erwartet ihre Strafe. Und Jesus fragt sie so, wo sind sie denn alle? Wer verurteilt dich? Keiner. Und was macht Jesus? Jesus könnte doch sagen, wieso bist du mit diesem Mann ins Bett gestiegen? Wieso hast du deinen Ehemann verlassen? Du hast ihn noch geheiratet. Jesus könnte ihr Vorwürfe machen. Es ist ja keiner da. Es ist dann wirklich im kleinsten Rahmen. Könnte er ihr, macht er nicht. Nicht ein Wort. Nicht ein Wort der Anklage. Warum? Warum nimmt Jesus die Gelegenheit nicht wahr, ihr nochmal ganz deutlich Tacheles zu reden, nochmal ins Gewissen zu reden? Er macht das nicht. Warum? Weil sie genau wusste, was sie getan hat. Ich brauche das nicht alles nochmal zu hören, wenn das glasklar in mir drin ist. Und Jesus kann in unser Denken hineingucken, in unser Herz hineingucken. Er weiß, wie wir uns fühlen. Er weiß, ob wir aufrichtig sind oder nicht, ob wir unsere Schuld bereuen oder nicht. Das weiß er ganz genau. Wir brauchen ihm nichts vorzumachen. Deswegen verzichtet Jesus hier auf jedes Wort der Anklage. Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Und ich weiß nicht, ob die Frau das wirklich sofort fassen konnte und glauben konnte, weil das war total neu. Sowas gab es nicht. Ich habe vorhin gesagt, Altes Testament, die Folge war, du hast Ehebruch begangen, du wurdest bestraft. Das gab keine andere Möglichkeit. Im Gesetz war nichts anderes vorgesehen. Da gab es keine Vergebung. Mit Jesus fängt ein anderes Zeitalter an. Nicht, weil Gott seine Meinung geändert hat, nein, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Weil die Sünde bestraft wurde. Das war die Voraussetzung. Das ist notwendig. Das ist das Gesetz Gottes. Die Sünde muss bestraft werden. Aber nicht mehr an demjenigen, der sie begangen hat, sondern Jesus tritt in den Riss. Jesus tritt ein für uns und sagt, ich nehme die Strafe auf mich. Und deswegen konnte Jesus ein neues Zeitalter einläuten und sagen, ich vergebe dir. Und dann fügt er an, aber sündige nicht mehr. Das war eine ganz, ganz wichtige Aussage. Jesus verharmlost die Sünde nicht, sagt, ach, das war nicht so schlimm, das ist schon gut, mach das bloß nicht wieder. Nein, Jesus verharmlost die Sünde überhaupt nicht. Er weiß, was Sünde bedeutet. Er weiß um die Zerstörungskraft von Sünde. Und zwar nicht nur bei Ehebruch, sondern bei jeder Sünde. Sünde ist tödlich. Sünde zerstört. Und deswegen hasst Gott Sünde. Aber er hasst den Sünder nicht. Er will den Sünder retten. Und Jesus ist dafür eingetreten. Jesus wusste, was ihm bevorsteht am Kreuz. Nämlich das, was die Sünde mit Menschen macht. Sie zerstört. Und Jesus hat das am eigenen Leib erfahren. Als er dieser Frau gesagt hat, ich vergebe dir, war das eine Sünde mehr. Waren das diese ungeheuren Schmerzen, die Jesus am Kreuz ertragen musste. Er wusste, was er tut. Und er wusste, dass er es tragen musste. Dass er die Folgen der Sünde tragen musste. Dass er die Schmerzen aushalten musste, die Verzweiflung, die seelischen Schmerzen, die ein Ehebruch mit sich bringt. Er musste sie aushalten am Kreuz auf Golgatha. Und wenn Jesus sagt, ich vergebe dir, heißt das, ich ertrage diese Schmerzen. Aber Jesus sagt das, weil er uns liebt. Und weil er diese Frau geliebt hat, lässt er sie gehen. Aber sagt, mach das nicht nochmal. Tu mir das nicht nochmal an. Versteht ihr? Er stellt Sünde nicht harmlos, als harmlos dar, sondern er sagt eindringlich, mach es nicht wieder. Es zerstört dich. Und das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Ja, Jesus will uns keine Sünde vorhalten. Er klagt uns nicht an. Aber er will uns die Sünde wegnehmen, weil er weiß, wie gefährlich Sünde ist. Wie zerstörerisch Sünde ist, egal welche, egal wie groß oder wie klein. Sünde zerstört. Aber Jesus will nicht zerstören. Lass uns das zu Herzen nehmen, was Jesus dieser Frau sagt. Sowohl, dass ich vergebe dir, du kannst zu mir kommen, wenn es passiert. Ja, wir werden versucht. Wir widerstehen der Versuchung nicht immer. Wir sind auch mal schwach und wir fallen. Aber wir können immer zu Jesus gehen und er wird uns nicht von sich stoßen, sondern er wird sagen, ja, ich nehme das. Wenn wir aufrichtig sind. Die Pharisäer waren leider nicht aufrichtig. Die haben ihre Sünde versteckt. Sie haben ihre Sünde behalten. Wenn wir aufrichtig sind und zugeben, was wir gemacht haben. Und da können wir Jesus nicht belügen. Wir können Menschen belügen, aber nicht Jesus. Wenn wir da aufrichtig sind, dann vergibt er. Und das ist das Angebot, was Jesus macht. Sowohl Christen als auch Nicht-Christen. Auch denen, die mit Jesus nichts am Hut haben wollen. Jesus liebt jeden einzelnen Menschen. Und wir alle sind da. Kein Christ ist besser als einer, der Jesus nicht aufgenommen hat. Keiner ist besser. Vor Gott stehen wir alle als armselige, ich sag's mal, bisschen salopp, als armselige Würstchen da, die nichts dazu beitragen können, irgendwie gut dazustehen. Wir sind alle schuldig. Den einzigen Vorteil, den die Christen haben, die haben Jesus angenommen und ihre Schuld bekannt. Die sind die Sünde los. Und die Sünde kann nicht mehr über sie herrschen. Ich werde nicht mehr von Sünde immer wieder weiter zum Sündigen verführt. Das ist der einzige Vorteil, den die Christen haben. Und sie haben das ewige Leben. Das ist auch eine kleine, nette Beigabe. Weil mit Sünde kommst du nicht ins ewige Leben. Aber ohne Sünde kommst du dahin. Weil dann bist du mit Gott versöhnt. Und ich lade jeden ein, der das noch nicht gemacht hat. Nimm Jesus an. Du wirst die Sünde los. Du bekommst das ewige Leben. Und der Rucksack ist weg. Wenn Schuld weg ist, ich sag dir, das ist richtig gut. Das ist nicht nur ein gutes Gefühl hier, sondern auch später. So, ich lade dich ein, das zu tun. Hör auf das, was Jesus gesagt hat. Hör auf zu sündigen. Das können wir mit seiner Hilfe. Amen.